Eine merkwürdige Woche liegt hinter Deutschland nach dem Führungswechsel bei der SPD, Lähmung und Benommenheit bei den Sozialdemokraten, aber auch bei den anderen Parteien von rechts bis ganz links eher Betroffenheit als Genugtuung. Rolf Hochruth, wenn Sie auf das vergangene Wochenende zurückschauen, Klausur der SPD, Parteispitze am Schwielowsee, Steinmeier, Hauruck, Kanzlerkandidat, Rücktritt des Vorsitzenden Beck, aus heiterem Himmel, frappierend zurück dann an der Spitze der SPD Müntefering. Hat das nicht shakespearesche Qualität, ein Hauch von Dolch, Gift, Pulverdampf,
Nein,
Theaterdonner?
es hat Qualitäten von Kleist, doch Richter Adam. Shakespeare scheint mir zu hoch gegriffen, es sei denn, Sie meinen seine Komödien. Lange bevor das passierte, wir wissen ja auch immer noch nicht, wie flegelhaft man sich gegenüber dem Herrn Beck verhalten hat, intern, dass er sich genötigt sah, zurückzutreten. Lange ehe das passierte, war mir klar, dass dank der SPD Frau Merkel sicher 25 Jahre lang Kanzlerin bleibt. Sie ist eine außerordentlich tüchtige Frau. Ich kenne sie. Wir wohnten zeitweise in Berlin im selben Haus. Alle asoziale Dreckarbeit lässt sie von ihrem Steinbrücke machen. Sie müssen sich mal vorstellen, der neue CSU-Vorsitzende ist ein jetzt klassenkämpferischer Gegner des SPD-Ministers Steinbrück, weil er einfach mehr Gewissen hat. Das muss man sich vorstellen. Herr Steinbrück hat in einem Atemzug, ich habe das über zwei Gedichte als Motto gesetzt, daher ich es auswendig weiß, in der Berliner Zeitung verkündet, 30 Milliarden Steuererlass binnen 5 Jahren für bessere Leute, sprich Konzerne, Streichung der Pendlerpauschale für kleine Leute, die weniger als 10 Kilometer, Halbierung für bessere, die 20 Kilometer zur Arbeit haben, Erhöhung der Mehrwertsteuer und Halbierung des Sparfreibetrags. Das ist das Asozialste, was in dieser Republik seit ihrer Gründung veranstaltet worden ist.
Zurück vom Sparminister der SPD zum ehemaligen Vorsitzenden Kurt Beck, Herr Hochhuth. Gerade in seinem Scheitern aber doch, finde ich, von der Parteienhass und Gunst verzerrt, schon jetzt ist er doch zu einer gewissermaßen tragischen Theaterfigur der Zeitgeschichte geworden.
Ja, ist er. Sage ja, wir wissen ja keine Einzelheiten. Das waren ja meistens interne Sitzungen, die dann zu seinem Rücktritt, der wahrscheinlich ein Sturz war, geführt hat. Der ging nicht freiwillig weg. Aber das lange bevor das passierte, wie ich eben sagte, es möglich war, dass die Kanzlerin sich ein so willfähriges Hiwi, ein Hiwi aus der SPD für alle unangenehmen Dinge halten kann, zeigt, dass die Partei des Gesinnungsverrats in mindestens einigen ihrer Exemplaren, und zwar ihrer führenden Exemplare, geblieben ist, was sie immer war. Wer so alt ist wie ich und hat die Generation noch gekannt, die in den 20er Jahren Politik gemacht hat, zum Beispiel meinen großen Regisseur Erwin Piscator, der hat gehört, dass da zweimal in der Woche schon das Wort kam und wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Es ist ungeheuerlich, wie zum Beispiel die SPD durch diesen dauernden Gesinnungsverrat den Herrn Lafontaine und seine Partei hoffähig gemacht hat, auf fast 25% gebracht hat. Man kann es nicht glauben.
Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, sagen Sie? Das war ja der höhnische Schlachtruf der Kommunisten von einst. Und
Nicht auch linker
ja,
Bürger,
aber
auch
von
linker.
rechts kam ja dann auch noch das Droh- und Feme-Wort von den Novemberverbrechern dazu, die
Ja,
Dolchschlusslegende.
das hat keiner ernst genommen.
Wen und was, Herr Hochruth, hat die SPD verraten?
Ja, ihren Bebel, ihre Gründerväter, ihre Gesinnung, ihren Wilhelm Liebknecht. Das sind Leute, die gingen noch für Ideale, selbst in einem großen Rechtsstaat, das war natürlich die Bismarck-Zeit, es war ein Rechtsstaat, gingen sie trotzdem noch ins Gefängnis. Unvorstellbar. Sie müssen bedenken, was durch der Herr Steinbrück veranstaltet, geschieht ja in jedem Deutschland, das reicher ist, als jemals Deutschland gewesen ist. Das ist das Ungeheuerliche. Ich habe ein Gedicht gemacht, das heißt, Lasset Hartz IV Kindlein zu mir kommen. Das ist ein Liebesgedicht an Frau Merkel. Wir haben 2,5 Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze und 2,2 Millionen am Rande der Armut. Ja, wie gesagt, und das in einem Staat, der der reichste ist, den es je auf deutschem Boden gegeben hat.
Herr Roth, Sie haben es eben erwähnt, Sie wurden 1931 geboren in eine hessische Fabrikantenfamilie hinein. Was war denn Ihr erster Blick sozusagen, Ihre erste, ja vielleicht noch kindliche Wahrnehmung dieser Partei? Waren es Klassenkämpfer in Ihren Augen oder vaterlandslose Gesellen?
Ja, ich habe sie ja eigentlich erst zur Kenntnis nehmen können, als ich in die Pubertät geraten war. Ich wurde am 1. April 14, am 3. April befreiten die Amerikaner Nordhessen. Ich stamme aus Eschwege, 50 Kilometer östlich Kassel, westlich Eisenach, südlich Göttingen. Mein Vater hatte seine Schuhfabrik in meinem Geburtsjahr 1931 aufgeben müssen, wie die beiden anderen Eschwiger Schuhfabriken, das war immerhin eine Produktion, die im Lexikon genannt wurde, stilllegen mussten wegen der Weltwirtschaftskrise. Und als ich die Sozialdemokraten kennenlernte, in der Kleinstadt weiß ja jeder von jedem alles, drei Generationen lang. Ich wusste genau von meinem Mitpimpf, im Jungvolk, Hitlerjugend war ich nicht mehr. Der Großvater hat dieses Haus am Markt noch besessen, das haben sie verloren oder jetzt haben sie sogar noch ein Haus am Stadtrand und so weiter. Das weiß man in der Kleinstadt. Und dadurch kannte ich auch diese Sozialdemokraten. Und der Eschwiger, erste Sozialdemokrat, der Gründer nach 1945, war der Vorsitzende der Partei bis 1933 gewesen und war ein unglaublich rechtschaffener Herr Hossbach. Der musste in der Nazizeit so Lederarbeiter einer Lederfabrik sein und hat das alles mit größter Würde getragen und war auch bei Bürgern ein respektierter Mann. Andererseits gab es das Schlagwort, gerade bei den Linken, die sind schon hinter der roten Fahne hergelaufen, als noch gar kein Hakenkreuz drauf genäht war. Es waren nämlich sehr viele von diesen Leuten dann auch in die SA übernommen worden. Die NSDAP war da in dieser Frage, oder der Hitler, waren außerordentlich geschickt. Eines Tages kamen zu meinem Großvater zwei Arbeiter und sagten, Chef, können wir am Sonntag die Pferde haben? 1933 oder so. Mein Großvater sagte, natürlich könnt ihr Pferde haben. Was wollen Sie machen damit? Ja, wir sind jetzt im Reitersturm der SA. Mein Großvater bekam einen Lachanfall und sagte, Wagner, Sie? Sie sind der schärfste Kommunist seit 18. Ja, Chef, das ist jetzt vorbei. Die Nazis haben diesem Kutscher ermöglicht, zum ersten Mal natürlich im Leben, dass er am Sonntag hoch erhobenen Hauptes neben dem Herrn Chefarzt des Kreiskrankenhauses und dem Herrn Rechtsanwalt so und so durch die Stadt reiten konnte, statt nur zu kutschieren. Und dieses Soziale lebte nach dem Krieg wieder auf, war aber keine Erfindung der Nachkriegszeit, und das war schon auch bei den Nazis. Das muss man ihnen lassen. Sie waren in diesem Punkt sehr perfide und geschickt.
Aber
Und
solche
die,
Abstürze, Herr Hochroth,
ja.
gab es eigentlich bei den gebeutelten Sozialdemokraten weniger.
Was nennen Sie jetzt Absturz?
Solche moralischen Abstürze wie den, den Sie eben
Das
geschildert haben, von diesem
war von
Kommunisten, der
Kommunisten.
zum SA-Mann wurde. Ne?
Ja, nein, es gab nicht so wenige. Es gab nicht so
Auch
wenige.
bei den
Weil,
Sozialdemokraten gab es
nein,
solche Fälle?
die Nazis haben ja Parteigenossen. Also aus der Weimarer Republik haben sie ja grundsätzlich nicht verfolgt. Die haben die Parteien verboten. Aber sie haben sie nicht etwa eingesperrt. Natürlich wurde dieser Herr Hossbach, dieser ehrwürdige Sozialdemokrat und Vorsitzender der Partei, konnte nicht Chef des Arbeitsamtes bleiben, sondern er wurde, ich sage ja, sehr deklassiert. Er war dann Arbeiter in einer Lederfabrik. Ziemlich schlimme Arbeit. Aber die wurden ja nicht generell eingesperrt. Das gab es nicht. Also man hat sich ausgetobt, und zwar sofort, an den Juden. Und es ist auch gar nicht wahr, was dann immer so erzählt wird, dass die ganze Nation nicht wusste, dass die ermordet werden. Ich sehe meine Mutter noch am Küchentisch stehen, rauchend wie immer, und sie sagte, jetzt machen Sie es mit Gas. Dass die alle umgebracht werden, wusste ich auch als Neunjährige. 1941 wurden die Eschweger Juden zum Beispiel deportiert. Die nordhessischen Juden waren mit die ersten. Die wurden aber noch nicht vergast, sondern erschossen. Und nur weil zu viele deutsche Soldaten von der Wehrmacht bei diesen Massakern zugucken konnten, wurde es dann ja geheim in sechs Ortschaften in Polen mit Gas gemacht. Aber ich wusste seit Weihnachten 41, die sind alle tot gemacht worden. Dieser Mann, der von dem ich eben erzählte, der also vom KP-Mann zum Reitersturmmann gekommen war, wurde eingezogen und machte 1941 als Urlauber meiner Großmutter einen Besuch und sagte, Frau Holzapfel, wenn das mal verkehrt geht, was unsere da mit den Juden machen, der war einer der Wehrmachtsangehörigen, die man als Zuschauer nicht hatte absperren können. Und nur deshalb, und weil auch die Soldaten das selbst nicht aushielten, diese Erschießungen, auch deshalb fing man am 18.02.42 an, sie zu vergasen.
Herr
Aber dass
Hochhuth,
man das nicht wusste, ist eine ganz dumme Nachkriegslüge.
Herr Hochhuth, Sie wohnen ja nun seit der Wende in Berlin und haben von Ihrer Wohnung aus nicht nur den Blick aufs Holocaust-Mahnmal, sondern auch auf den Reichstag. Zurück nochmal zur SPD. Dort im Reichstag wurden ja mehrere wichtige parlamentarische Schlachten der deutschen Sozialdemokratie ausgetragen. Zum Beispiel Streit um die Kriegskredite 14, dann die Auseinandersetzung mit den Kommunisten, Sie haben es erwähnt, ganz zu schweigen von den Folgen des
Aber
Reichstagsbrandes.
ich glaube, Sie bringen jetzt auch Sachen zusammen, die Sie nicht zusammenbringen dürfen. Zum Beispiel hatte die SPD nach meiner Meinung, obwohl sie sehr stark war, überhaupt keine Möglichkeit, 1914 die Kriegskredite etwa zu verweigern. Nein, sie war da eine, meine ich doch, sehr vorbildliche Partei. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, es lag die Kriegserklärung Russlands vor. Hindenburg hat ja sein Cannae, wie Churchill das mit größter Hochachtung für Hindenburg beschrieben hat, auf deutschem Boden geschlagen. Die beiden großen russischen Armeen sind auf deutschem Boden vernichtet worden. Also es wäre die SPD wäre weggefegt worden vom Volkswillen, wenn sie sich solche Kriegskrediten verweigert hätte.
Also
Das konnte sie nicht.
kein Verrat an den
Überhaupt nicht.
hehren sozialdemokratischen internationalistischen Ideen, was Rosa Luxemburg ja dann vorgeworfen hat.
Nein, das war kein Verrat. Die englischen Labours oder wie immer sie hießen und die französischen Arbeiter hätten auch es nicht riskieren können,
Dennoch ist die SPD
ihrer
damals
Nation
daran
den
zerbrochen.
Kriegskredit zu verweigern.
Dennoch ist die SPD damals daran zerbrochen
Das
und hat
glaube ich
sich
nicht.
geteilt, zum ersten Mal den KPD, dann später
Ja
USPD.
gut,
Immer schon eine Partei
Aber das
zerrissen
war
in
vor der,
Flügel zwischen
das,
Reform und Revolution.
ja, ich meine, dass SPD-Leute linker wurden, wegen dieser Sachen halte ich für vertretbar. Aber nicht vertretbar wäre gewesen, wenn sie dem Vaterland die Kriegskredite verweigert hätten, in dem Moment, wo drei Großmächte gegen Deutschland und Österreich marschierten. Das konnten sie nicht tun. Und dazu hatten sie auch kein Recht.
Also eine.
Natürlich wollte die Nation verteidigt werden und wollte nicht, dass der Zar in Berlin einzieht und die Franzosen in Frankfurt am Main. Wenn die
Also.
SPD sich dem verweigert hätte, wäre sie mit Recht weggefegt worden von der
Also
Nation.
damals schon die Alternative, vor der sie stand, nicht Revolution, Wegfegen der herrschenden Klasse, sondern eben Reform, Einverständnis
Ja,
und
die Reform.
Hineinwachsen in den neuen demokratischen Staat, vielleicht der nach dem Ersten Weltkrieg dann ja entstehen sollte.
Ja, und diesen Leuten in der Weimarer Republik, aber auch den 1914, ist ja nicht vorzuwerfen, dass sie bei dem starken deutschen Bürgertum verzichtet hatten, auf Revolution zu setzen und es mit Reformen versuchten. Das war der einzig realistische Weg. Sie hätten eine Revolution nicht durchgekriegt.
Sie haben immer wieder Schlüsselgestalten der Zeitgeschichte in den Mittelpunkt Ihrer Stücke gestellt, Herr Hochhuth, Papst Pius XII. Vor allem Winston Churchill auch, anonyme
Ja.
Manager, dann Soldatengerilleros. Haben Sie sich je für die Problematik, die wir eben besprochen haben, das waren ja große Entscheidungen, auch die Dramatik der Parteisoldaten der SPD, haben Sie sich in dieser Partei zwischen Revolution und Reform dafür interessiert, in Ihrer Arbeit als Dramatiker?
Ich habe mich, so weil ich das konnte als Außenstehender, ich war nie Mitglied einer Partei,
Umso
schon
besser.
dafür interessiert. Aber ich glaube zum Beispiel, dass also welthistorische Entscheidungen bis 1933 gar nicht anstanden. Und dass sie 1933 dann plötzlich da waren, davon ist die SPD ebenso, ich sage ebenso, überrascht worden wie die ganze Nation. Sie dürfen nicht vergessen, dass Hitler ein ungewöhnlich geschickter Bursche war, Golo Mann, der sich das leisten konnte. Wenn ein Nicht-Emigrant das geschrieben hätte, namentlich, hätte man ihn beseitigt als Professor, hat gesagt, er kam eben zur Macht, das ist die Wahrheit, weil er von den Politikern der Weimarer Republik der geschickteste war. Und dass er wahrscheinlich ja durch Anzündung des Reichstags dann diesen Staatsstreich machte und das Parlament schloss, das sind Dinge, die ich nicht etwa mit dem Holocaust vergleiche, aber sie haben den gleichen Charakter, vollkommen neu, mindestens in der deutschen Geschichte und total überraschend und zwar nicht nur für uns blöde Deutsche, sondern überraschend für Europa auch zu sein. Und wer, der also Glück verdummt, wie wir heute leben, wer hat das Recht auf die Generation meiner Großväter, meiner Eltern, ihrer Urgroßväter, mit dem Finger zu zeigen und sich anzumaßen, wir seien heute vielleicht weniger bereit, auf sowas hereinzufallen. Nehmen Sie nun mal Europa, nehmen Sie mal Brüssel. Ein Sohn von mir, der Jurist ist, Professor, hat gesagt, du ahnst nicht, keiner ahnt, wie unablässig durch Brüssel Rechte des Individuums aller Länder und auch Rechte der europäischen Nationen kontinuierlich platt gemacht, abgebaut werden. Wir wissen es nicht, wir reagieren nicht. Glauben Sie doch ja nicht, dass das gut ist. Ich bin also gar kein Europäer, sondern ich bin Gaullist. Ich bin für ein Europa der Vaterländer. Mir ist es 35 Jahre in einem solchen reichen, freien und moralisch integren Vaterland gut genug gegangen. Ich lese im Alten Testament das Gleichnis vom babylonischen Turm und von der babylonischen Sprachverwirrung. Es kann nicht im Sinne der Schöpfung sein, dass im Jahre 2100 die Welt nur noch Englisch redet. Die Sprachverwirrung ist besser. Und dass wir alle in einem Haus wohnen, was Europa heißt, das ist nicht vernünftig. Und dass wir das nicht merken, zeigt, dass die Dummheit, das Maß der Dummheit in jeder Generation konstant ist. Wir sind nicht klüger als unsere Eltern und Großeltern, sondern wir sind auf eine andere Weise dumm. Und das ist, glaube ich, ein Gesetz der Geschichte.
Inzwischen sind Sie ja schon in der Zukunft gelandet, Herr Hochroth. Vielleicht wieder zurück zur Gegenwart, auch nochmal zur Geschichte der SPD, wo wir ja am Überlegen sind, was die eigentlich für dramatische Wendepunkte durchlaufen hat und wo sie auch für einen Dramatiker von besonderer Bedeutung gewesen sein könnte. Sie ist mittlerweile eine Volksparty.
Jetzt könnte man hier nur noch ihren Nekrolog schreiben, nicht wahr?
Zurück
Drama.
erstmal zur Gegenwart nochmal. Es gibt ja vor Kurt Beck zum Beispiel SPD-Themen und Gestalten der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik oder
Ja,
auch
ganz
in
groß.
Ostdeutschland, Große Wohl und die SED-Zwangsvereinigung, Willy
Ja,
Brandt
ich habe
dann mit
doch den
seinem
Schumacher,
Kniefall,
ich habe doch in meiner Heimat
Schumacher, ja.
Eschwege den Schumacher noch
Ja.
gesehen. Der war ja sich nicht zu fein, selbst in ein solches Kreisstädtchen mit damals 17.000 Einwohnern als Parteiredner zu kommen. Und er war natürlich eine unglaublich eindrucksvolle Figur.
Ja, Sie
Nicht
beeindruckt.
beeindruckt. Beeindruckt ist gar nicht das Wort. Wissen Sie, wie er da am Arm seiner Freundin hing, weil er gar nicht mehr allein gehen konnte, ein Bein, ein Arm, und wie er mit der ihm verbliebenen Hand ebenso redete wie mit seinem leidenschaftlichen Mund, und dann diese Turmstirn von dem Mann. Er hat uns unglaublich beeindruckt. Sowas hat es dann nicht mehr gegeben in der SPD. Und natürlich auch hat uns schon dank der von ihm ausgehenden Integrität, der Willy Brandt, die haben wir geliebt, das ist gar keine Frage.
Aber ist nie zu
Und
einer Figur in einem ihrer Stücke geworden. Warum nicht? Haben Sie sich immer mehr für die Bösewichte interessiert, Herr Hochroth?
ich habe mich nicht für friedliche Zeiten interessiert. Und die Bundesrepublik war ja trotz ihrer Spannung gegenüber der Ostzone, wie wir natürlich alle sagten, wir wohnten ja im Eschwege, meine Vaterstadt, ist an der engsten Stelle 1500 Meter vom Eisernen Vorhang entfernt gewesen. Und deshalb hatten wir auch immer mit größtem Widerwillen von Bonn geredet. Denn wir wurden ja gleich gebrandmarkt als Zonenrandgebiet Nordhessen, als Notstandsgebiet und so weiter. Es gab gar keine Not bei uns, es gab auch keine Arbeitslosen. Wenn auch, das muss ich sagen, alle meine Schulkameraden hatten sie nicht vom Alten eine Praxis oder einen Laden geerbt, sind abgewandert, wohnt keiner mehr da. Sie suchten, sie mussten ihr Brot woanders suchen. Aber es war ein doch sehr integrer Staat ohne Arbeitslosen. Und das ist nicht Gegenstand des Dramas. Ich habe es als Komödie, habe ich die BRD behandelt, und zwar in meinem Stück Die Hebamme. Ist auch mein meistgespieltes Stück gewesen. Das war ein sehr sozialistisch linkes Stück, wenn Sie so wollen. Aber nicht vom Dogma her, sondern einfach von dieser lustigen Figur der Hebamme. Die Inge Meisel hat das allein am Kudamm 150 Mal gespielt. Für die Komödie sind friedliche Zeiten, ich schreibe auch jetzt wieder eine Komödie, das Richtige. Meine jetzige Komödie hat als Obertitel Schulspeise und geht aus von dem unglaublichen asozialen Unrecht, dass gerade auch im Berliner Gymnasium in vielen die Schulspeisung schon so teuer ist, dass Mitschüler nicht mitessen können. Sie kostet nämlich in einigen Schulen so viel wie die Hartz-IV-Pauschale für das Kind am ganzen Tag. Und das ist natürlich das Asozialste, was eine Gesellschaft sich leisten kann. Und dass dazu auch die SPD schweigt, besonders die SPD, denn in vielen unserer Bundesländer sind ja Sozialdemokraten die Schulminister. Das ist ein unglaubliches Unrecht. Stellen Sie sich mal vor, Sie können die Schulspeisung, die ja sehr, sehr gut ist, die können Sie kriegen, aber Ihr Mitschüler da auf derselben Bank oder Ihre Mitschülerin, für deren Eltern können das nicht bezahlen. Denn Eltern, die arbeitslos sind, und nicht nur arbeitslos, aber wenn nur ein Elternteil arbeitet, können ja nicht. Ich habe gesagt, das ist ein Punkt, da war die DDR besser. Da kostet die Schulspeisung 50 Pfennig. Für die zwei ältesten Kinder und fürs dritte Kind gar nichts mehr. Bei uns kostet 2,70 oder 2,20 oder 2,80. Das ist eine Schande. Für dieses reichste Land, ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal, für dieses reichste Land, was je auf deutschem Boden war. Und dass die Pfarrertochter Merkel davon auch wegguckt und offenbar niemals die Bergpredigt gelesen hat, das ist ihre Schande. Aber ich garantiere Ihnen, sie bleibt 25 Jahre Kanzler, weil sie enorm geschickt und intelligent ist.
Herr Hochhut, Sie haben gerade vorhin den Nekrolog auf die SPD erwähnt. Alles, was Sie sagen, klingt ja schon in diese Richtung. Sie haben aber auch immer wieder schon in Ihrer Grabrede auf Erwin Piscator damals bekannt, dass Theater Fragen darstellen müsse, die alle betreffen, dass Theater kämpferisch in der Zeit Position beziehen müsse. Ja, nochmal, hat der Niedergang, Zerfall, ja, das potenzielle Verschwinden dieser doch einstmals glorreichen Volkspartei, die die soziale Frage aufgeworfen hat, wie die deutsche Sozialdemokratie, hat das nicht eine geradezu tragische Qualität?
Das Tragische ist das Unglück, was meinen Angehörigen oder Freunden oder meiner Nation zustößt und nicht selber verschuldet wurde. Es wurde von der SPD selber verschuldet, dass sie zu allem Sozialen schweigt oder, wie ich es ja zitiert habe, wesentlich rechter ist als der CSU-Vorsitzende Herr Huber. Das ist die Schuld der SPD. Und wo man selber irgendeine große Schweinerei angerichtet hat, da soll man nicht von Tragik sprechen, sondern von Dummheit oder Fahrlässigkeit.
Herr Hochhuth, wir haben über die deutsche Sozialdemokratie gesprochen. Ist diese Partei für Sie nun ein Phänomen der Geschichte geworden oder der Zeitgeschichte? Gehen Ihnen die sozialdemokratischen Dramen heute gar nicht mehr ans Herz? Halten Sie sie gar für Vorgänge?
Nein, nein, ich bin überzeugt, dass es in der SPD junge Kräfte gibt, die die Generation Steinbrück abservieren, und zwar schneller als wir denken, weil die sich diese ehrwürdige große deutsche Partei nicht von diesen wirklich ganz schlimmen Reaktionären kaputt machen lassen. Ich vertraue darauf, dass die jungen Demokraten mit denen aufräumen.